Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu der Geek Talk Folge 2214. Heute eine weitere News-Folge und wieder mit dabei der beliebte Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend. Ob ich beliebt bin, das möchte ich mal in Frage stellen. Das überlassen wir doch lieber der Hörerschaft. Und am anderen Ende der Leitung der Martin.
Einen wunderschönen guten Abend, Tobi.
Ja, ich grüße dich. Du bist ja weit geflogen, ne? Aber dazu nachher mehr.
Genau, dazu nachher mehr. Vielleicht für die Hörer, wir haben ein bisschen weniger Feedback mit drin, weil ich nicht dazu gekommen bin, das Ganze zusammenzusammeln. Und wir haben auch ein bisschen eine kürzere Sendung. Und auch sonst noch etwas ist ein bisschen anders als erwartet. Deshalb gehen wir doch gleich los. Zum einen haben wir vom Andreas S. ein Feedback bekommen auf die letzte Folge 2114. Da haben wir uns, Tobi, mit dem Achim über Body-Dryer-Geschichte unterhalten. Magst du dich noch erinnern?
Ja, so lange war es ja nicht her. Dieses Indiegogo-Projekt, meinst du, ne?
Genau. Mhm. Ja, eine Woche, Tobi, da kann viel passieren.
Ja, das in eine Woche Real Life sind 2 Internetjahre, ne?
Mindestens, also Real Life sowieso. Das ist so, ei.
Ja.
Ja, auf jeden Fall meinte er, es ging da nicht unbedingt um den Body-Dryer, sondern um den Hand-Dryer, den der Achim erwähnt hatte von Dyson. Da hat Achim ja, glaube ich, gesagt, es sei ja nicht unbedingt gedacht für Privatleute. Der Andreas würde sich gerne sowas kaufen, aber die circa 1000 Euro, welche bei eBay fällig würden dafür, das sei nicht so sein Budget, was er dafür ausgeben möchte.
Da kann man sich eine Menge Handtücher verkaufen, ja.
Da kannst du einiges von denen kaufen und zwar auch mit Goldnähten und weiß ich was alles dran. Da ist einiges möglich, ja. Besten Dank für den Tweet auf jeden Fall.
Ja, ich habe übrigens mal geguckt, was die Dinger so an Strom verbrauchen oder nicht verbrauchen, sondern was die an Watt durchjagen. Die gehen so bei 1500 Watt los und nach oben in Anführungsstrichen fast keine Grenze gesetzt. Also da fließt auch eine Menge Strom durch und dementsprechend ist der Stromverbrauch auch relativ hoch. Ist ja auch nicht verwunderlich, weil sie müssen ja relativ schnell heiße Luft produzieren und das nützt ja nichts, wenn das eine lange Aufwärmphase ist. Da muss ja instantan quasi heiße Luft rauskommen.
Genau, das wäre ja unschön, wenn man da reingreift und zuerst noch kalte Luft reingeblasen bekommen würde.
Ja, im Sommer mag das angenehm sein, aber im tiefen Winter ist das ein bisschen kühl an den Fingerchen. Ja.
Befremdlich, genau. Definitiv. Und somit hätten wir auch das definitiv wieder.
Genau.
Dann hat der Tobi recht bekommen. Du meintest ja das letzte Mal, dass der liebe Vic, welcher ja bei Google Plus gegangen ist, aus persönlichen Gründen, also aus familiären Gründen gegangen ist. Und ich und der Achim wollten dir widersprechen, oder besser gesagt, wir haben dir widersprochen, weil wir dachten, das war ein früheres Google-Mitglied.
Mhm. Du hattest ihm gesagt, ich habe recht bekommen. Ich hatte recht. Das ist ein kleiner Unterschied.
Ja, eben, du hattest recht und wurdest nachträglich, hattest du recht bekommen haben.
Ja, ich weiß. Deutsch. Aber ich wurde natürlich von euch beiden verunsichert und deswegen war ich dann nicht mehr so ganz so sicher und ich war nicht mehr so ganz so meinungsfest und ich habe das noch nicht mehr weiterverfolgt, aber wir haben ja eine sehr aufmerksame Hörerschaft.
Vielen Dank, Dennis, genau, für deinen Kommentar dazu. Er hat auch noch ein Feedback hinterlassen zu seinem Social Network, wie er sich da so verhält. Das könnt ihr ganz nachlesen in der Geek Talk Folge 2114. Vielleicht, wenn ihr auch noch loswerden möchtet, wie ihr euch auf Social Media austreibt, auf welchen Netzwerken ihr euch aus welchen Gründen rumtreibt, am besten passt das in die Folge 2114 unten in die Kommentare.
Genau.
Wie immer auf www.geektalk.ch.
Ja, wobei das CH ganz wichtig ist, um jetzt mal den Satz zu ergänzen, den du sonst immer so wunderschön ausführst.
Dankeschön, ja, Tobi.
So bin ich. Ja.
Dann gab es ein weiteres Feedback. Es war wieder der Sasto 80. Es ging ja da um eine Folge, die ein bisschen zurück war. Er war derjenige, der gesagt hat, dass er sich gerne Offline-Software oder sich gerne an die Zeit zurückerinnert mit dem Offline-Software zu kaufen. Es ging ihm da vor allem darum, weil immer wenn er in den App Store reinschaut und da die Bewertungen anschaut, muss er Kopfschütteln und wird ihm richtig schlecht. Und das kann ich jetzt ihm nachempfinden. Ich lese die selten bis gar nie, weil ich gebe nicht viel auf diese Kommentare und nach seiner Aussage eben auch, wie sagt man, zu Recht nicht, weil das sind bei Apps, die 79 Euro Cent kosten, steht in der Kritik, drin, nach 6 Stunden durchgespielt, deshalb nur 3 Sterne.
Ja, für 79 Cent möchte er am besten 50 Stunden Spielvergnügen haben. Das ist, ja, ist toll.
Am liebsten bis zur Pension, oder?
Auf jeden Fall, bis ins Rentenalter. Mhm.
Ja, und da hat er recht, die Wertschätzung der Software, der Apps, die hat extrem nachgelassen. Auch natürlich durch die schnelle Verbreitung, durch diese günstigen Apps, welche uns der iOS und eben seit ein paar Jahren auch die anderen Stores liefern oder die anderen Plattformen.
Ja, ich meine, man muss es im Kontext setzen. Ich nehme jetzt mal einen Vergleich. Norton Commander früher, was hat das gekostet? 49,95 D-Mark. Was kostet heute ein Dateimanager für den Mac? Da kriegst du teilweise für 14,95 Euro einen hochwertigen Dateimanager. Also die Programme waren damals auch wesentlich teurer, die es dort gab. Und du hast in dem preislichen Vergleich, also durch diese ganzen App-Stores, die es gibt, sind die Programme natürlich auch wesentlich günstiger geworden. Wir sind jetzt an einem sehr interessanten Preisspiegel angelangt.
Was nicht unbedingt schlecht ist, weil mit dem kleinen Preis macht man es natürlich dann über die Masse, so kommen viel mehr Leute daran. Und wenn man es gut macht, bekommt man da auch einiges zusammen. Aber für viele Programmierer, vor allem die, ja, die das Ganze in der Freizeit machen und nicht ganz so viel Zeit investieren können wie andere, ist das schon nicht unbedingt das Schönste.
Ja, das meine ich ja. Die Preisgestaltung, die früher da war, da waren die Programme, die man sich im Laden gekauft hat, auch noch wesentlich teurer als heutzutage. Und deswegen verstehe ich auch diese Bewertungen nicht, wie sie zusammenkommen. Also dass die sich alle die guten alten Zeiten zurückwünschen, wo man in den Laden gegangen ist und noch Software gekauft hat. Die Qualität der Programme, die war damals genauso gut oder genauso schlecht wie heutzutage auch. Also das halte ich jetzt für ein Gerücht, dass damals so die Software besser war. Das
glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn da... Genau, vor allem, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, wenn da ein Fehler drin war, dann war der da drin. Dann gab es keine Möglichkeit, das groß auszubügeln. Und heutzutage kannst du das ausbügeln, zumindest.
Ja gut, Microsoft hat ja dann diese Service Packs dann irgendwann eingeführt sozusagen, dass es dann irgendwann Service Packs für die Betriebssysteme und auch für die Office-Geschichten gab.
Aber ich bin noch ein bisschen weiter zurückgegangen.
Und dann gab es ja dementsprechend auch die Service Packs, wenn man keine Bandbreite hatte auf dem Internetzugang, dann konnte man sich die auch per CD bei Microsoft bestellen. Ich weiß noch, dass viele Leute sich dann die Datenträger, also die Service Packs bei Microsoft bestellt haben.
Geordert haben,
genau.
In Rolling, also nicht Rolling,
sondern also in CD. Optischer Datenträger.
Genau,
das war noch Zeit. Gesucht.
Ja, gute alten Zeiten. Aber gehen wir weiter. Er meinte auch noch, irgendwas mit unseren Amazon-Listen nicht funktionieren solle, weil er sie nicht aufrufen kann. Tobi, du hast deinen nochmals unten im Kommentar reingepostet. Ich in den heutigen Shownotes mache ich nochmal den Link zu unseren beiden Teamseiten mit rein. Und da gerne ausprobieren, liebe Leute, ob es bei euch auch nicht funktioniert, weil bei uns funktioniert es auf verschiedenen Rechnern.
Ja, ich habe das nochmal ausprobiert. Also ich kann meine Liste einsehen. Auch wenn ich abgemeldet bin im Amazon Store, kann ich dementsprechend reinschauen.
Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, zumindest auf meinem Profil, bei dir ist ja noch das in der Tabelle drin, aber bei mir steht zweimal untereinander Amazon-Liste, weil das eine der Titel ist und das andere der Link. Da muss man noch die Linkfarbe anpassen. Habe ich bemerkt. Aber wie gesagt, ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, gerne nochmals Feedback geben.
Genau.
Und dann haben wir über Social Media 2 Tipps bekommen für Gadgets, welche wir uns anschauen möchten. Da ich, wie gesagt, unterwegs war und die Woche sonst einiges los war, habe ich das Ganze noch nicht so richtig verfolgen können. Werde ich auf das nächste Mal aufbereiten und dann schauen wir uns die Gadgets mal an, Tobi, wenn das die Möglichkeit dann besteht.
Ja.
Dann bekommst du den Link auch wieder, wenn ich es wieder aufgefunden habe.
Das ist aber nett.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über in die Hauptthemen der Woche. Mhm. Zum einen haben wir, es gab eine Studie oder es gab einen Bericht auf heise.de, dass Apple nun aufgeschlossen hat und die Nummer 2 hinter Amazon ist, also der zweitgrößte Online-Store weltweit ist. Von Zahlen?
Ja. Tobi? Ich wollte ja aufmerksam zuhören. Wenn ich sowas Gutes höre, dann bin ich immer sehr aufmerksam.
Ja, ist schon ziemlich heftig, wenn man bedenkt, Amazon verkauft alles von Windeln über die sogar im Abo. Und über Esswaren, über Getränke, über elektronisches, Musikinstrumente. Und Apple verkauft eigentlich nur eines, und das sind ihre Elektronikprodukte. Gut, Zubehör noch. Ist doch ein bisschen viel. Aber ja,
fallen auf jeden Fall. Da nicht auch die Apps rein, oder ist das nur die Hardware, die Apple verkauft? Oder waren da jetzt auch nicht, oder war da nicht alles mit gemeint?
Da ertappst du mich, ja.
Ja, das war jetzt eine gute Frage, ne? Weil ich vermute nämlich, dass sie da alles reingerechnet haben, was Apple online verkauft. Und das ist ja nach meiner Meinung auch der Mac App Store und auch der App Store. Das würde dann natürlich auch die Zahlen erklären. Doch die Menge letztendlich.
Du meinst, dass Apple so weit nach vorne gekommen ist?
Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple genauso viel Mac-Produkte hardware-technisch umsetzt wie Amazon mit ihrem kompletten Store von der Zahnpasta bis zur Windel, wie du eben schon sagtest, ausgeführt. Also ich vermute mal, da ist der komplette Online-Verkauf mit eingerechnet von Apple.
Nee, da geht's, also so viel ich es noch im Kopf habe, geht es wirklich um die Hardware, und da geht es ja nicht um die Menge, was sie verschippen, sondern da geht es darum, die Zahlen der Gewinn, was sie erwirtschaftet haben.
Ach so, naja gut, und okay, die Margen bei Apple sind ja sowieso eben recht hoch. Ne?
Das genau, und da Apple so eine hohe Marge hat, ja, ist da natürlich einiges mehr drin. Sie hatten alleine im letzten Jahr ein Plus von 24% auf 18,3 Milliarden. Wenn man es dann aber vergleicht, Amazon ist denn da schon eine andere Nummer. Ich glaube, die sind irgendwie bei 163 Milliarden.
Ja, okay. Dann haben wir uns falsch verstanden. Ich bin jetzt von dem Volumen ausgegangen und nicht von der Marge.
Okay. Nee, also Amazon verkauft ja Schrauben einzeln.
Und ja, eben. Deswegen habe ich diese These aufgestellt, dass sie dann eventuell die Apps mit eingerechnet haben. Und dann hätte sich das ein bisschen relativiert letztendlich.
Da wäre es sicherlich annähernd geworden.
Ja, genau. Aber gut, bei Amazon kriegst du ja wirklich jeden Mist. Da hast du recht.
Auf jeden Fall, wie immer, Zahlen sind natürlich immer schön. Mit denen kann man schön spielen. Und da gibt es ja auch andere Größen. Alibaba, ich weiß nicht, sagt dir sicherlich was, aus China. Der große Online-Store, die ja in den letzten, haben zwar begonnen mit normalen Geräten, aber mittlerweile stechen sie vor allem damit heraus, dass sie vielfach auch Hehlerware, also Kopien, verkaufen. Du weißt nie richtig, ob du ein richtiges HTC One bekommst oder eine Fälschung.
Ja, und das merkst du spätestens dann, wenn du das Ding einschaltest. Oder genau, wenn du mal die Displays irgendwie vergleichst mit einem richtigen HTC. Also irgendwo sind da natürlich schon markante Unterschiede.
Sehr drin. Schnell, genau. Ja, also ich meine, du merkst es, wenn du es kaufst. Wenn es bei dir ankommt, merkst du es sofort. Aber nicht, wenn du es da bestellst. Das ist das Problem.
Ja, das ist richtig.
Aber die haben, ich habe das gerade gestern erfahren, vor jetzt an die Börse zu gehen. Und laut den neuesten Zahlen werden die einen größeren Börsengang haben als Facebook damals. Also werden sie Facebook den Titel des größten Börsengangs wegschnappen.
Ja gut, was in China abläuft, das haben wir hier drüben gar nicht auf dem Bildschirm. Also es ist ein total anderer Kulturkreis, und dafür ist bei denen Google, Facebook etc. Absolut nicht auf
kleiner.
Kleiner und auch nicht, kommt auch nicht durch die Firewall sozusagen. Also einiges funktioniert ja nicht so aus politischen Gründen, wie es bei uns funktionieren sollte.
Genau, YouTube in gewissen Mengen, aber da gibt es immer wieder Geschichten, wie ich gerade letzte Woche gehört habe, beim Reidinger Podcast, die haben Big Bang Theory rausgenommen und solche Geschichten.
Ja, die haben da halt den Daumen drauf oder
Zensur.
Genau.
Auf jeden Fall, nächstes Thema ist die Swiss Internet Industry Association, was es nicht alles gibt, hat eine, oder SIMSA kurz ausgesprochen, hat eine Studie gemacht, weil die Schweiz ist wieder mal im Fokus der Behörden seitens USA, also vor allem der Anwälte aus USA. Diesmal geht es nicht um Banken, sondern um unser liberales Gesetz in Bezug auf Musik, Filme. Wir dürfen ja kopieren für unsere Freunde, Familie, und wir dürfen das auch übers Internet sharen. Das ist nicht ganz so, wie es bei euch ja relativ heikel ist, mhm, und vor allem nicht so, wie es in den Staaten ist. Leider habe ich keine Zahlen von Deutschland gefunden, aber haben ein paar eben aus der Schweiz. Erschreckend. 60% der Abmahnungen, welche Hoster betreffen, hier geht es um die Hoster, die sind meistens zwischen dem Kunden, welche eben solche Daten auf seinem Server ablegt, und dem Urheberrecht oder vermeintlichen Urheberrechter aus den Staaten. Und da kommen 60% der Abmahnungen aus den USA. Und da geht es um Verletzungen vom Urheberrecht, eben Filme oder Musik kopiert oder geshared. Und in 15% der Fälle geht es darum, dass es wegen Markenrecht ist, also wenn jemand Markenrechte verletzt, was ja auch nachvollziehbar ist. Das ist dann eine andere Liga, wie ich finde. Und nur ein kleiner Teil kommt von Anwälten oder irgendwelchen Firmen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Da probieren sie halt noch ein bisschen was rauszuquetschen aus uns.
Tja, das ist... wollte jetzt gerade was sagen, aber das lasse ich jetzt lieber.
Gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr Filme oder was auch immer euren Freunden und so weiter zur Verfügung stellt, seid vorsichtig, auch wenn es erlaubt ist. Es sind nur 10%, wo es schlussendlich Strafverfolgungen gibt in diesem Fall, aber ja, dennoch könnt es euch ja treffen und dann könnt es kosten und das ist nicht schön,
genau.
Muss nicht sein. Delicious, ein Dienst, welchen wir früher mal genutzt haben, wo wir noch jung waren, Tobi.
Ah ja, das ist lange her.
Nutzt du auch nicht mehr, so wie früher?
Nee, es ist lange her, dass ich jung war, meine ich das.
Ach das, ja gut, andere Geschichte.
Nee, Delicious nutze ich eigentlich gar nicht mehr, nee. So ein bisschen, genau. Bisschen aus meiner Wahrnehmungsbubble auch komplett rausgefallen, ja.
Ich würde auch sagen, für die jüngeren Hörer unter uns, Delicious ist ein Bookmark-Dienst, also ein Dienst, wo ihr euer Lesezeichen ablegen konntet. Und das, die haben sich vor allem damals herausgetan, dass man das Ganze online synchronisieren konnte. Das war so der bekannteste Bookmark-Dienst, glaube ich. Darf man das sagen, oder?
Der war sehr bekannt, ja. Und ich glaube, du hattest auch die Möglichkeit, wenn ich mich recht erinnere, auch, dass jemand deine Bookmarks abonnieren konnte.
Du konntest Bookmarks für dich privat markieren, ganze Folders, oder du konntest sie öffentlich geben und das konnten die Leute folgen oder, wie du sagtest, abonnieren und dann hat man so sich Linklisten erarbeiten können und da habe ich auch einige Listen damals abonniert über Gadgets und solche Geschichten.
Das war immer interessant, wenn man so mit Gleichgesinnten verbunden war und da konnte man sich austauschen. Das war eigentlich für mich das Killer-Feature schlechthin. Und der Rest mit der Synchronisation hat sich natürlich dann mit MobileMe und später halt iCloud erledigt. Da synchronisiere ich halt die Bookmarks systemintern sozusagen.
Genau, das gleiche im Internet Explorer, wo das auch über die Cloud geht. Und bei Chrome, da synkt das auch schon länger als bei uns in MobileMe.
Bei Firefox synkt es mittlerweile natürlich auch, ne?
Firefox-Nutzer können das auch, ja. Jetzt ja auch, wie wir letzte Woche gemerkt haben, in neuem Design.
Jetzt haben wir ja alle relevanten Plattformen durchgekaut.
Genau. Was ich eigentlich sagen wollte zu dem Dienst ist, der wurde jetzt endgültig verkauft und es soll für den Nutzer alles gleich bleiben. Ihr könnt den Dienst weiterhin nutzen. Vielleicht mal interessant, wie synchronisiert ihr eure Lesezeichen, liebe Hörer? Habt ihr überhaupt Lesezeichen? Macht ihr noch sowas? Oder über welchen Dienst? Nutzt ihr Browser oder was gibt's ja? Xmark ist so einer der berühmtesten, welches es sonst noch gibt, so externe, die auch im Browser übergreifend, also von Chrome auf Safari und solche Geschichten können. Was ja teilweise auch noch wichtig ist, wenn man, wie wir, ich schon länger und du seit neuestem Jahr auch ganz fleißig mit mehreren Systemen unterwegs bist.
Ja. Ich wurde ja quasi dazu gezwungen, der Gruppenzwang in einem Podcast, der auch nicht nur über Apple-Produkte spricht, der zwingt mich dazu, plattformübergreifend zu agieren, ja.
Armer Tobi.
Ja.
Aber hast du es bis jetzt wohl noch nicht bereut, oder? Was ich so mitbekommen
habe. Bis jetzt geht's. Ist noch so auszuhalten, ja.
Gut. Google Maps für iOS hat ein Update bekommen vor ein paar wenigen Tagen und kann jetzt auch Offline-Maps. Also für all diejenigen, die bis jetzt irgendwelche Dritt-Apps genutzt haben, die Offline-Apps, also Offline-Karten speichern konnten, das kann jetzt die Google Maps auch offiziell auf iOS. Gab es da bis jetzt immer die Stadt-Go, oder wie hieß es? Stadt-to-Go oder Go-to-Go? Gab da verschiedene Apps, die solche, wo du ganze Städte für dich, wenn du irgendwie weggingst, so, wie sagt man,
cachen konntest. Also,
cachen, genau. Lokal auf dein Gerät mhm. konntest, weil im Ausland ist ja immer noch so, dass man Roaming-Gebühren
ja, bezahlt. Ja, das ist darf. Nicht billig. Ja. Ich hoffe, da wird sich bald und schnellstmöglich mal was ändern, dass wir endlich europamäßig mal da eine einheitliche Tarifstruktur haben. Ja.
Ihr seid ja ganz fleißig dran in Deutschland, also besser gesagt in Europa, mit genau der Geschichte.
Ja, ja, wir sind dran, aber naja, schauen wir mal.
Neben den ganzen News, welche wir immer wieder hier verbauen in unserer News-Sparte, was ja eigentlich logisch ist, haben wir immer wieder mal einen kleinen App-Tipp. Und das sind immer solche Apps, die uns besonders ins Auge fallen. Und eine App, die mir vor kurzem besonders ins Auge gefallen ist, und ich, Tobi, die habe ja gleich informiert, du hast, glaube ich, auch zugelangt, mhm. Padgram.
Ja.
Ein Dienst, den wir gerne nutzen. Instagram hat jetzt eine super App bekommen. Was ist Padgram, Tobi?
Padgram ist jetzt ein Client, den es für iOS und für Android gibt, glaube ich. Ich glaube, der ist auf beiden genau. Plattformen erhältlich. Den es sowohl für das iPhone als auch für das iPad gibt. Ist leider keine Universal-App, sondern man muss sie dementsprechend auf beiden Geräten oder für beide Geräte kaufen. Ist aber für mich nicht so das Problem, weil ich eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber Instagram, wenn ich es auf Mobile Devices benutze, meistens auf ein iPad benutze. Im Vorfeld hatte ich Insta Gallery verwendet, das habe ich auch immer noch im Einsatz. Und jetzt benutze ich Padgram, weil wenn ich auf Instagram unterwegs bin, möchte ich gerne so die Bilder ein bisschen größer angezeigt haben, ein bisschen die Bilder etwas, sagen wir mal, auf einem größeren Bildschirm genießen als auf dem Daumenkino vom iPhone. Und deswegen bin ich eigentlich so der Instagrammer zum Konsumieren auf dem mobilen Gerät, wenn auf dem iPad. Aber die Besonderheit ist, dass man da eine Multi-Account-Lösung hat. Man kann also mehrere Accounts anlegen, was nach meiner Meinung oder nach meinem Wissensstand derzeit der einzige Client ist, der das kann. Also wenn man jetzt mehrere Instagram-Accounts hat, kann man dementsprechend die wunderbar dort verwalten. Das ist so das Killer-Feature. Und dann gibt's noch die.
Muss ich dich gleich korrigieren? Sprich weiter.
Ja. Und zweite Funktion, die mir aufgefallen ist, man hat die Möglichkeit, gewisse Bilder automatisiert runterzuladen. Also es gibt eine Download-Funktion. Also wenn dann jetzt gewisse Accounts interessieren, man möchte die Bilder gerne haben und nicht nur sozusagen über das Web konsumieren, sondern man möchte sie offline zur Verfügung haben. Man kann dann dementsprechend sich die Bilder in die Fotoroll laden vom iOS-Gerät.
Was mir an der App besonders gut gefällt, nachher kommt mein Widerspruch, ist die Übersicht von deinem eigenen Feed, also von dem Feed von den Leuten, welche du abonniert hast. Mhm. Da hast du schnell die Möglichkeit, ich nutze ja die App nicht nur, um selber Bilder zu posten, sondern auch den anderen die Bilder, wie du und vielen anderen, die Bilder ins Web posten, das zu würdigen, indem ich ihr Bild Herzchen vergebe, also like. Ja. Und da kannst du das relativ fix machen über die App, weil du hast immer knapp 4 bis 6 Bilder im Fokus und kannst so relativ zügig durchliken.
Also Double-Tabben auf das Bild, zack, zack, und das nächste, zack, zack, und das nächste.
Musst du nicht mal, du kannst in der Übersicht direkt unten aufs Herzchen rechts drücken.
Okay.
Muss mal über den Feed gehen, das ist finde ich sehr praktisch, weil wenn man vielen Leuten folgt, also viele sind es nicht, etwas über 100, dann kommt halt ein bisschen was an Contents zusammen.
Ja, und wo war jetzt der Punkt, wo du mir widersprechen wolltest?
Genau, der Punkt, wo ich dir widersprechen wollte, war Grübel, Grübel.
Das war schon so lange her, ne?
Ja, so viel zu wir sind alt.
Hättest du es dir mal aufgeschrieben?
Ich hätte es aufschreiben sollen. Mist.
Ich glaube, der irgendwas mit dem Multi-User-Account. Kann das sein? Ich habe behauptet, das sei die einzige App, die mit dem genau. Multi-User-Account nach, genau. Ich habe betont, nach meinem Wissensstand.
Genau. War bei mir auch so. Ich verlinke es in den Shownotes, einen Bericht auf dem Poughkeepsie-Blog über die App gemacht, nur ein ganz kurz, was die App kann und so weiter. Das habe ich natürlich geht ja immer automatisch auf Twitter und so raus. Und dann hat es jemand favoritisiert. Und dann bin ich mal nachgeschaut gegangen, wer das ist. Und das war ein Twitter-Account von Flow Instagram. Und das ist eine iPad-App und die ist so ziemlich ähnlich aufgebaut wie die hier. und kann das auch Multi-User.
Okay, dann nehme ich das zurück. Ja.
Eben, ich wusste es auch nicht, deshalb habe ich auch im Bericht erwähnt, es sei die einzige App, die das kann, und habe es dann nur rausgefunden, weil die mich favorisiert haben.
Hätten die natürlich auch gleich mal freundlicherweise einen Kommentar reinschreiben können, nicht?
Hätten die gedürft, hätten auch mir eine Mail schreiben dürfen oder was auch immer, aber vielleicht kommt es ja noch.
Genau.
Favos sind ja für viele Leute die Lesezeichen des Social Media.
Ja, das ist richtig.
Genau. Auf jeden Fall eine App. Wenn ihr die Möglichkeit nutzen möchtet von den Multi-User, müsst ihr, wie du gesagt hast, das Ganze euch erkaufen per In-App. Spannend ist, bei Android geht das nur gegen Entgelt. Da kostet es, die Werbung rauszumachen, $1.99. Die Pro-Version kostet $2.99 und die Pro-Version und die Ad-Free-Version kostet auch $2.99. Mhm. Also lustiges Preismodell. In der iOS-Version habt ihr noch eine Möglichkeit, das finde ich dann aber schon wieder ein bisschen grenzwertig. Ihr könnt euch das Geld, was die In-App-Kauf kostet, erarbeiten. Und erarbeiten, ich weiß nicht, hast du es dir angeschaut?
Ich habe heute irgendeine Aktion gesehen, ich glaube aber, das hat da weniger mit zu tun. Schickt uns, also PetGram hat diese Aktion gemacht, schickt uns ein bestimmtes Bild zu einem bestimmten Thema und ihr kriegt eine Version kostenlos. Irgendwas habe ich da heute gesehen auf Instagram, aber ich weiß nicht, ob du das meintest.
Das war Northern Than Light. Gruß an dieser Stelle.
Ach, der Design-Blog. Er verlost das, okay.
Mhm. Er verlost das mit Hilfe von PetGram direkt.
Ach so, dann macht er diese Aktion. Ich dachte, das war von PetGram. Ne?
Soviel ich verstanden habe, nicht.
Okay.
Weil er hat schon mal vor einer Woche oder vor ein paar Tagen etwas verlost und jetzt ging es noch über ein Frühlingsbild. Nee, wenn du auf GoToVIP, also eben zum In-App-Kauf gehst, gibt es bei den drei Möglichkeiten, also der Unterschied ist noch, bei Android bezahlt ihr einmalig, bei iOS zahlt ihr für einen Monat 99 Cent, also Dollar, Dollar Cent, ja. Für 6 Monate zahlt ihr 1,99 und für 12 Monate 2,99. Und ihr könnt unten wechseln, ich möchte mit Diamonds bezahlen, also mit Diamanten, besser gesagt. Und dann kostet es euch 100 Diamanten für einen Monat, 200 Diamanten für 6 Monate und 300 Diamanten für 12 Monate. Und Diamanten könnt ihr euch erkaufen, und das ist eben das, was ich grenzwertig finde, indem dass ihr Dinge befolgt, welche sie da sagen. Also quasi kauft ihr die App, die ist dann kostenlos, und starte sie. Wenn du die gestartet hast, kommst du zurück in die PetGram-App und bekommst dann die vorgegebenen Punkte. Das kann von 2 bis zu 300, 400 Punkten gehen.
Och, das sind ja schon mafiöse Strukturen, du, mein Gott.
Genau, und das andere ist, neben App-Käufen, dass du irgendwelchen, den Umfragen teilnimmst, da auch richtig ausfüllst mit deinen richtigen Werten, bla bla bla, und nachher kommst du wieder zurückgeleitet und dann kommst du ein paar hundert Punkte.
Ach du lieber Gott, das ist ja, ich glaube, ich bleib doch bei Insta-Gallery.
Das war dann ein bisschen so, wo ich dachte, mach mir die schöne App nicht kaputt.
Ja, das sind Methoden, die ich jetzt nicht so sauber finde. Also nein, das ist ja schon. Ja.
Also deshalb, wenn ihr GoVIP geht, macht das mit In-App, dann läuft das sauber ab und dann gibt es auch keine Verfälschungen von irgendwelchen Apps. Müsst jetzt beobachten, wie die App-Charts in Zukunft ausschaut, ob da gewisse Apps so reinkommen. Also Hotel.com macht zum Beispiel bei diesem Deal mit. Und
ja, also Instagram wird immer interessanter als richtiges, in Anführungsstrichen, richtiges Social Media Kanal, auch um Promotions zu fahren, um Werbung zu fahren, um Aktionen zu fahren, was früher zu den Anfängen von Instagram gar nicht der Fall war. Da war das ein Bilderdienst für dein Daily Picture Life sozusagen, und mittlerweile sind da ja schon mafiöse Strukturen im Gange sozusagen.
Es gibt halt dadurch, dass Instagram eine Drittanbieter zulässt, also eine API hat, kann man da ja programmieren, was man will. Und da gibt es auch eben ganz viele Apps, wo du dir Follower erkaufen kannst, wo du dir Likes erkaufen kannst, mit Geld, aber auch mit selber Likes und so weiter verteilen. Also wir haben da mal für einen Blogtitel recherchiert und da, ja, eben, mach mir mein Instagram nicht kaputt.
Ja, ja. Ich merke auch wirklich, dass ganz viel den folgen einmal wieder auf den Schlag 10, 20 Leute. Und wenn du nicht zurückfolgst, sind sie sofort wieder weg. Das sind also wahrscheinlich Bots, die dort aktiviert sind und die merken, okay, der folgt nicht zurück, den entfolge ich wieder denjenigen. Also es ist genauso ein Phänomen wie auf Twitter auch mit den Bots, die es da gibt. Wo ich bei Twitter das Gefühl habe, dass diese Bots jetzt weniger geworden sind.
Die haben in den letzten Jahren fleißig aufgeräumt, weil das war zumindest vor, wo ich mit Twitter begonnen habe, ganz heftig. Da konntest du ja zuschauen, irgendwie so 20 neue, drei Tage später gingen sie wieder weg. Dann kommen sie wieder, gingen wieder weg und immer wieder,
ja, ja.
Bis du ihnen gefolgt bist. Mhm. Und, ja. Leute, ja. Macht guten Content, macht gute Bilder und dann bekommt ihr auch Likes, dann bekommt ihr Follower und alles andere ist doch einfach nur blöd. Weil es kann ganze Netzwerke kaputt machen.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Und auch diese ganzen Werbebilder, die dort drin sind, irgendwelche, heute im Angebot irgendwo lokalen Dinge von irgendwelchen Märkten in den Staaten etc., die pushen und spammen dir das Netz voll mit irgendwelchen Werbebildern. Das nervt auch sehr auf Instagram. Das hat auch stark zugenommen.
Muss nicht sein. Aber eben, wie du sagst, die entdecken natürlich die Möglichkeit von Instagram. Und da hat man auch in den letzten Wochen gemerkt, da geht jetzt Facebook oder Instagram, wer da irgendwie auch dann schlussendlich dahinter ist, vor, weil ich hatte jetzt schon zwei, dreimal plötzlich die Meldung in meinem Newsstream. Es kann sein, dass deine Freunde und diejenigen, die also deine Abonnenten und denjenigen, denen du folgst, die Zahl sich ändert, weil sie Bots rauslöschen.
Hm.
Das hast du sicherlich auch
ja,
schon.
Ja, aber ich habe wahrscheinlich keine Bots gehabt. Meine Followerzahl hat sich stabil gehalten. Also ich bin jetzt über 2600 und die wurde nicht weniger. Also ich bin da so statisch geblieben. Ich klebe da jetzt ein bisschen fest.
Ja, ich durfte in den letzten Wochen ein bisschen schön Zuwachs bekommen.
Ja.
Aber hat es auch durch einige Artikel, die ich geschrieben habe und darauf hingewiesen habe, zu tun.
Ja,
ich bin von ca. 500 auf 1200 gekommen.
Ich habe halt auch gemerkt, wenn man so ein bisschen so quer durch die Gemüseküche Bilder twittert, sage ich schon, Instagramt, dann sinken die Followerzahlen. Das heißt, wenn man so wirklich so ein authentisches Bild von sich abgibt, so wirklich seinen Tag abbildet, dieses Graffiti habe ich jetzt gesehen und dieses Auto gefällt mir, das habe ich jetzt,
dann
wieder ein Gadget, das habe ich jetzt gegessen, das ist nicht so beliebt. Aber wenn man jetzt, das habe ich also follower-technisch gesehen, dann nimmt die Zahl dramatisch ab. Bin ich jetzt aber eine ganze Zeit lang sehr monothematisch und poste jetzt ganz viele Autos, dann geht auf einmal die Zahl der Autofreaks wieder nach oben, kommen jetzt natürlich wieder Bilder danach von Graffitis oder von Essen, dann gehen die natürlich wieder zurück. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig. Auf der einen Seite kann ich es auch verstehen, aber man möchte doch denjenigen, wenn man so seinen Tagesablauf in Bildern darstellt oder die Persönlichkeit im Allgemeinen in Bilder darstellt, so alles von ihm mitbekommen, was ihn so interessiert, wo so seine Leidenschaften, Interessen liegen, ob das jetzt ein Auto ist, ob es jetzt ein Schnitzel ist oder sonst was. Das ist doch das Interessante, um jemanden auf Instagram zu folgen, um so ein bisschen seine Persönlichkeit mitzubekommen. Also das interessiert mich, wenn ich jemanden folge, interessiert mich das wirklich. Was hat er heute gemacht, etc.? Denn das ist doch gerade das Tolle daran, finde ich.
Ja, aber ich widerspreche dir.
Schon wieder?
Also, schlimm heute.
Und heute bist du aber richtig aufsässig, du.
Ja, richtig auf Krawall gebürstet.
Ja, ja.
Nee, Quatsch, das ist das, was ich immer wieder sage. Ich bekomme keinen guten Cloud-Score oder keinen hohen Cloud-Score hin. Der setzt sich aus all den möglichen Social Medias zusammen. Gleich wie bei Twitter bleibt es bei mir gleich und auch bei Instagram, weil ich genau das Gleiche habe. Ich poste über alles Mögliche, was mich beschäftigt. Von Gadgets über irgendwas, Naturbilder, Kinderbilder. Ja, halt alles, was mir so passiert, den lieben langen Tag lang. Und da verstehe ich viele User, weil es gibt Leute, denen folge ich, weil sie jetzt Gadgets posten. Und ich folge Leuten, weil sie irgendwas anderes posten, also gewisse Themenbereiche. Und wenn da irgendwelche plötzlich Content kommt und viel Content kommt, was mir nicht passt, ist zwar bis jetzt noch nie jemand geflogen, aber könnte passieren.
Ja, gut, okay.
Und das eben, kann Tobi folgt man doch wegen den Gadgets.
Ja, oder? Aber viele Gadgets sind im Moment gar nicht da drin. Also im Moment ist wirklich viel Auto. Ich jetzt viele Autos im Moment gesehen habe, die interessant waren, also Oldtimer oder Sportwagen, und die habe ich natürlich fotografiert und viel Graffiti. Das ist so das Hauptthema im Moment.
Street Art, was du ja so hast.
Genau, ja. Und das, oder irgendwelche Fachwerkhäuser etc. Alles das, was mir gefällt, was mir begegnet, oder auch Bilder, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die noch in meiner Fotoroll liegen, die knalle ich dann in Instagram. Also das ist jetzt nicht nur monothematisch auf Gadgets. Und deswegen habe ich mir überlegt, eventuell einen zweiten Account zu eröffnen, wo ich nur Gadgets reinpumpe. Aber ich finde, das ist es ja so eine verwaschene Persönlichkeit sozusagen, weil dann habe ich ja mich selbst zensiert und das ist ja dann nicht mehr authentisch. Also ich weiß nicht, ich bin so schwer überlegen, ob ich jetzt alles weiter über einen Kanal mache oder ob ich jetzt so Spartenkanäle aufmache.
Mach's nicht, Tobi. Ich habe einen Spartenkanal für mein, also das Essen habe ich outgesourced.
Okay.
Zöliakie, also den @bonkibus-Account, habe ich gemacht, weil es einfach zu breit in dem Sinn war. Aber nee, das heißt automatisch mehr Pflege, das heißt mehr Netzwerke wieder, die du betreuen und anschauen musst. Gut, mit Padgram hat man die Möglichkeit, aber ich denke, ich würde es nicht machen, weil das bist du, so bist du. Ich habe mich auch damit abgefunden.
Dass ich so bin, ja.
Genau.
Der war gut.
Ich nehme dich so, wie du bist, lieber Tom.
Ja.
Nee, ich mache es auch auf Twitter. Ich habe verschiedene Kanäle, verschiedene Themen, aber der @Pokipsi, der postet einfach wild durch das Ganze. Wer es mag, soll es lesen. Wer gewisse Teile nicht mag, muss es ja nicht lesen. Gleiches bei meinem Foto. Wer sie mag, der soll sie anschauen und liken. Wer es nicht mag, darf das auch tun. Also von dem her, ich finde es immer schlecht, wenn man sich selber verändern muss, für mehr Anerkennung zu bekommen oder mehr Follower.
Ja gut, ich denke da nur im Sinne der Follower, dass die nicht mit Bildern gequält werden, die sie gar nicht sehen möchten. Also wenn sie jetzt nur Gadgets sehen wollen, okay, dann sollen sie halt einen eigenen Kanal für die Gadgets bekommen letztendlich. Aber wie gesagt, wer mich kennt, der weiß, dass das genauso zu mir gehört wie die Oldtimer oder wie die Graffitis oder was auch immer. Ne?
Genau, also von dem her, ich würde sagen, Tobi, bleib bei dem...
Bei der Instagram-Strategie, ja.
Bei der genau. Komm, wir schreiben ein Buch, die Instagram-Strategie.
Ich glaube, da gibt es bestimmt bald Bücher über Instagram. Also das, ja.
Wenn es sie nicht schon gibt.
Gibt's, ja, okay.
Wahrscheinlich.
Gehe ich mal von aus.
Genau. Bei der letzten Folge hatten wir ja die App-Schachteln als Titel. Und da ist mir aufgefallen, einen Tag später hast du gerade ein Foto von so einem Automaten gepostet.
Ja, aber da hatte ich jetzt wirklich nicht beim Knipsen diesen Titel oder auch das Thema im Sinn. War jetzt rein zufällig, weil das so ein richtig schöner runtergekommener Kaugummiautomat war. Und das nenne ich so Street Art, sage ich jetzt mal, ne? Das Ganze.
Genau, das gefällt mir. Also für solche kriegst du auch Likes, genau wie für Gadgets.
Ja, weil also aus dem Automaten möchte ich keine Kaugummis mehr essen. Also
das... Muss nicht sein. Wer das Bild nicht gesehen hat, der Link, wie auch die Links zu unseren beiden Instagram-Accounts oder bis gerade dreien, findet ihr in den Shownotes, wie immer auf www.geektalk.ch.
Genau.
Der Grund, weshalb es heute ein bisschen gut kürzer, können wir nicht mehr sagen, das sehen wir eindeutig nicht mehr, aber ein bisschen anders und gestrafter ist, ich war wieder mal außer Haus seit langer, langer, langer Zeit.
Oh Gott, man hat ihn rausgelassen. Oh Gott.
Ja, nehmt euch in Acht. Huawei hat eingeladen nach Paris. Genauer gesagt, es war in Paris die Vorstellung des neuen Smartphones, des P7. Und das haben sie ja gestern vorgestellt und da durfte ich vor Ort sein und das gleich bestaunen. Zum einen die Keynote anschauen und nachher auch die Touch and Try, wie sie es so schön nannten. Die ist, wie sagt man dem so schön, wie man es von anderen Herstellern kennt. Das Betatschen der Gadgets und Fotos und Videos und Hands-on und was es alles so gibt.
Also du warst quasi in Frankreich und hast Telefone befummelt. Auch nicht schlecht.
Ja.
Könnte ich mir in Frankreich könnte ich mir was anderes vorstellen, was ich da befummeln würde, aber keine Telefone.
Moulin Rouge war im Norden, wir waren im Osten. Das war auch gut so.
Dumm gelaufen.
Also von Paris. Nee, passt. Also... Tobi, wenn du das Smartphone bekommst in die Finger, du wirst es, glaube ich, lieben.
Ja, meins sollte ja heute schon eintreffen. Mhm. Ja, UPS.
Sei Dank.
Das, ja.
liebe Hörer, wir werden heute nicht allzu viel vom Smartphone erzählen, wie immer wir es gewohnt seid von uns in unseren Gadget-Folgen und auch auf dem Gadget Plaza Blog. Wir werden das Langzeit testen, auch du, Tobi. Mhm. Und dann gibt es dann eine Sonderfolge nach 2-3 Wochen Test oder je nachdem, müssen wir schauen, wie wir es genau machen, kommt dann ein Bericht über dieses neue Gadget. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, du hast sicherlich im Web ein bisschen verfolgt.
Nachdem ich es live noch nicht konnte, musste ich mir ja quasi die Zunge wieder am Display feucht lecken, hätte ich bald gesagt, und mir die Bilder angucken. Und sehr schön, sehr schlank, sehr dünn, war ja auch nicht anders zu erwarten. Und die Werte der Hardware sind durchaus okay. Es ist jetzt nicht so das absolute High-End-Gerät von den Daten her, wie es jetzt die Marktbegleiter haben. Aber doch durchaus sehr, sehr solide. Also ist schon in der unteren Oberklasse, sagen wir es mal ganz diplomatisch.
Es ist, Huawei macht nicht die absoluten High-End-Smartphone, dafür aber preislich unglaublich interessante. Und wie du gesagt hast, also ich finde es High-End von der Verarbeitung her, weil es ist 6,5 mm, das ist unglaublich dünn. Mhm. Wenn ich das iPhone oben drauf halte, ich mache heute Abend noch ein Instagram-Bild und werde das verlinken, das iPhone sieht fast doppelt so dick aus, ist nur 7,9 mm, aber es, von der Wirkung her, weil der Alurahmen beim P7 viel dünner ist und oben und unten weiß ist, wirkt das viel noch dünner, als es ist. Also es ist unglaublich dünn.
Das gibt es aber in zwei Farben, oder?
Das gibt es in Weiß und in Blau-Schwarz.
Blau-Schwarz, immer was Neues.
Ja, okay. ist ein nicht ganz schwarz, hat so einen Blaustich drin. Mhm. Es ist auf beiden Seiten Gorilla-Glas, vielleicht von den Specs und von den Eigenheiten. Auf beiden Seiten Gorilla-Glas 3, also besonders stabil. Und hinten hat es so ein unglaublich faszinierendes, wie sagt man dem, so eine Spielerei drin mit so kleinen Streifen. Man muss es gesehen haben. Also werden auch Bilder verlinken dazu. Das sieht unglaublich sexy aus.
Also so ähnlich wie in diesem Nexus 4, da gab es ja auch so eine Special-Effekt-Geschichte im hinteren Glas.
Das ist Bipifatz. Okay, okay. Entschuldigung, Nexus, wer das auch immer gemacht hat. Das 4, das war LG.
Ja, das war, glaube ich, LG, ja. Obwohl,
dann richtig,
das fand ich eigentlich ganz interessant, diese Designsprache, die im Nexus 4 verwendet worden ist, um das jetzt mal ein bisschen freundlich auszudrücken.
Ich auch, ich entschuldige mich ganz förmlich bei LG, wie schon gesagt, aber wenn du die Rückseite hier gesehen hast, die ist wirklich, die hat was, das sieht. Und es geht ganz so, wie sagt man, ums Huawei-Logo rum. Ganz dezent.
Ja, ich habe es ja noch nicht gesehen. Du streust jetzt wieder literweise Fleur de Sel in meine Wunden, hätte ich bald gesagt, um jetzt mal ein bisschen in Frankreich zu bleiben.
Ja, es tut mir leid. Was noch zu sagen gibt, wie gesagt, ein ausführliches Review gibt es dann später. Was mich ganz extrem fasziniert hat, ist, HTC hat vor kurzem beim One M8, wo sie es vorgestellt hat, gesagt, sie haben die beste Selfie-Kamera drin, wie das so ist bei den Technik oder in der Technikwelt, das geht relativ schnell. Da ist jetzt das neueste, beste Selfie-Kamera mit drin, weil die haben eine 8-Megapixel-Kamera vorne reingebaut.
Oh mein Gott, ja.
Mit 5 Linsen, mit einem eigenen Chip mit drin für die Kamera, also quasi wie die hintere Kamera vorne mit verbaut. Und sie haben auch so neue kleine Features eingebaut. Also neben den Selfie haben sie jetzt auch die Groofies eingeführt. Bei Selfies hat man ja vielfach das Problem, dass man, wenn man mehrere Leute draufkriegen will, das nicht schafft, weil der Winkel relativ begrenzt ist. Mit den Groofies könnt ihr aufnehmen, was links und rechts noch mit drauf ist. Also quasi so eine Panorama-Funktion von Selfies. Mhm.
Ja gut, man muss einem Trend nachgehen und verfolgen. Selfies ist absolut im Moment der Trend schlechthin, ja.
Genau, spätestens nach den Oscars, wo sie ja da das millionenfach geretweetete Selfie gemacht haben, sowieso.
Ja, und spätestens nach der Republika wird der Achim uns einiges über seine Selfies erzählen können. Der hat sich auch mit jeglicher Netzprominenz ablichten können.
Abgelichtet.
Genau. Genau. Und Not macht erfinderisch. Ja. Wenn man nicht ihn echt gefunden hat, dann hat man halt einen virtuellen Ersatz genommen. Ich weiß nicht, ob du das heute mitbekommen hast.
Erzähl kurz.
Ja, Sascha Lobo hat er nicht gefunden, aber er hat ein Lego-Männchen genommen, was genauso aussieht wie Sascha Lobo. Dementsprechend hat er das Lego-Männchen ins Bild gehalten.
Das habe ich noch nie mitbekommen.
Ja, das ist gut. Wenn Achim auch nicht hier sein kann, aber wir verfolgen uns, talken ihn trotzdem.
Definitiv, ich ja normalerweise auch, aber wie gesagt, war noch unterwegs. Das wird noch passieren heute Nacht. Auf jeden Fall ein unglaublich geiles Smartphone, dünn. Und was mir als allererstes unglaublich eingefahren ist, als ich es hochgenommen habe vom Tisch, vom Vorführtisch, es flog fast weg. Es ist einfach leicht. 124 Gramm. Für das da vorne und hinten Glas ist und Alurahmen ist, ist das wirklich eindrücklich, was da Huawei reingebottert hat.
Wenn man bedenkt, dass ein M8 160 Gramm wiegt, das ist natürlich, ist das natürlich eine Hausnummer. Ne? Das ist natürlich Wahnsinn, ja.
Auf jeden Fall. Link zum Gerät und allen Erklärungen werden wir in den Shownotes posten. Auch ein paar Bilder, welche ich gepostet habe. Ein Bild, welches beim Hands-On gemacht hat, hat auf Instagram einiges an Likes bekommen. Da habe ich mich riesig gefreut. Auch das werden wir natürlich verlinken. Und ich habe ein bisschen rumgefragt, was die Leute, also unsere Follower, dazu sagen. Zum einen hat sich die Nadine, also ehemalig unsere Nadine, gemolden. Sie meinte ganz klar ein Schmuckstück. Sie liebt das P6, das ist der Vorgänger vom letzten Jahr, und das P7 sei mega interessant geworden. Mhm. Auch der Diethegen Sam hat sich gemolden via Facebook, also unsere Facebook-Seite, und meinte, dass es optisch einen sehr guten Eindruck macht und dass er leider das Handy noch nicht testen konnte. Logisch, kam ja auch erst gestern vorgestellt. Und so viel ich im Kopf habe, ab Juni, glaube ich, in Verkauf. Und meinte, wenn es flott läuft und der Support für Android bekommt, ist es vom Preis her schon genial. Und das ist der letzte Punkt, welches ich heute noch ansprechen möchte. Der Preis ist natürlich auch unglaublich interessant. Unverbindliche Preisempfehlung 449 Euro.
Standardmäßig mit 16 GB nehme ich an, ne?
Standardmäßig mit 16 GB.
Kann man die per SD-Karte erweitern oder ist das statisch?
Du hast einen SD-Karten-Slot.
Okay.
Was noch ganz cool war, was sie angekündigt haben, jetzt gehe ich doch noch ein bisschen mehr ins Detail, es hat einen SIM-Kartenschacht und für eine Micro-SIM-Karte und einen zweiten Schacht. Leider in der europäischen Version nicht, aber in der asiatischen Version kannst du den zweiten Schacht, welches ein Micro-SD-Karten-Slot ist, quasi umbauen in einen zweiten SIM-Karten-Slot.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum in den asiatischen Märkten gewisse Telefone auch mit Dual-SIMs erscheinen. Das M7, das gab es ja auch in einer Dual-SIM-Version, leider nicht für den europäischen Markt. Ne? Das ärgert mich. Da gibt es doch gewisse Anwendungsfälle, wo man gerne mal eine zweite SIM-Karte reinstecken will. Auch, denke ich, die Business-Leute, die quasi ein Business an ihre Geschäftskarte und ihre Privatkarte in einem Gerät haben möchten.
Das kann ich dir beantworten, weshalb das vor allem in Asien so ist. Werde ich dann bei der Gadget-Folge genauer darauf eingehen, weil ich konnte mit ein Interview machen mit Huawei und da hatten sie uns das erklärt. Das ist vor allem auch netztechnisch begründet.
Ja, okay. Aber es gibt natürlich mal ein bisschen mehr. Dennoch ein Anwendungsgebiet oder auch ein Verlangen in Europa, dieses zu tun. Also es ist jetzt nicht nur, da mögen zwar die Beweggründe vielleicht in den asiatischen Märkten anders sein als in Europa, aber ich glaube, es gibt genügend Nutzer, die gerne auch in Europa eine zweite SIM-Karte in ihr Handy einstecken würden.
Es gibt sie. Der Markt ist aber hier nicht wirklich so gegeben. In Europa ist man mehr auf dem Zweithandy, dass man quasi ein Geschäfts- und ein privates Smartphone hat, wo man das Ganze trennen kann. Mhm. Das ist lieber. Es ist mehr, das habe ich vor kurzem mal eine Statistik gesehen, ist mehr gegeben hier in Europa, dass Leute, die zwei Verträge haben möchten, weil beim einen können sie das sparen, weil irgendwie inklusive Minuten, beim anderen haben sie die SMS oder sowas drin, oder Daten besser gesagt, günstiger drin. Und da ist der Markt noch nicht so gefragt.
Okay.
Hier ist man eher auf dem Zweitgeräte-Trend quasi. Aber auf jeden Fall wieder ein Feature, was Huawei total, wie sagt man, alleinstehend macht, weil eben so ein SIM-Karten, ein Micro-SD-Kartenslot schnell mal umrüsten als SIM-Kartenslot ist schon eine coole Sache. Mhm. Wie gesagt, ein ausführliches Review bringen wir in unserem Gadget-Kanal in den nächsten Wochen.
Ja, wenn ich das Ding auch in Händen habe, ich denke, dann macht das Sinn, dass wir auch beide über das Gerät sprechen.
Genau. Und natürlich wie immer auf dem Gadget Plaza Blog gibt es auch einen Bericht und je nachdem, wie ich es hinkriege, wird es auch noch ein kurzes Video auf YouTube dazu geben in den nächsten Tagen, Wochen. Mhm. Auf jeden Fall ein riesen Dank an Huawei für die Möglichkeit, dass ich nach Paris reisen durfte und das Ganze anschauen durfte, am Meeting dabei sein konnte und auch mal einen lieben Gruß an Frau Wang, an Michelle. Hat mich gefreut, dich persönlich kennenzulernen. War wirklich ein cooler Event mit allem drum und dran. Dann haben wir noch was an Themen, Tobi?
Viele Hörer werden wahrscheinlich jetzt auf die Bekanntgabe des Gewinners oder der Gewinnerin warten vom iPad Air. Das Gewinnspiel ist zwar beendet, aber wir haben noch nicht geschafft, die Milliarden, Trilliarden von E-Mails dementsprechend in einer vernünftigen Liste zusammenzufassen und das auch ordnungsgemäß auszulosen. Das wird dementsprechend in der nächsten News-Folge passieren. Also da wird der Gewinner oder die Gewinnerin dann dementsprechend genannt.
Bekannt gegeben. Genau. Es hat auch noch einen zweiten Grund, weil nächste Woche, wenn alles klappt, Daumen drücken, liebe Hörer, in der nächsten regulären Folge werden wir noch ein weiteres Zückerchen drin haben. Dann gibt's endlich... Nee, hört rein in die nächste Folge.
Ja, also Mac Pro wird es wahrscheinlich nicht geben. Also das ist ein bisschen zu utopisch. Den haben wir ja noch nicht mehr selber, verdammte Scheiße.
Auf jeden Fall wird es ein großes Dankeschön an die Hörer geben. Hört rein zum einen, wer von euch ein iPad Air gewonnen hat und was es da sonst dann noch zu geben wird. Ein kleines Thema haben wir noch, bevor wir fertig machen, Tobi. Du hast noch eine kleine Idee gestartet. Du hast schon im anderen Podcast mal gelauncht, aber auch hier noch einen Aufruf an unsere Hörer.
Ja, ich gehe aber nicht davon aus, dass alle Hörer auch dementsprechend den marktbegleitenden Podcast hören, wo ich auch zu hören bin. Deswegen werde ich das hier nochmal aussprechen. Auch wenn es jetzt ein doppeltes Thema ist, da müssen jetzt einige durch. Aber ich fasse mich auch kurz. Ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, ein Museum zu eröffnen. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber wahrscheinlich wird es der richtige Name sein für dieses Projekt. Deswegen werde ich diesen Namen auch beibehalten. Ich nenne diesen Arbeitstitel Mac-Museum. Streichen wir das Mac und ersetzen Mac gegen Apple. Ich nenne es Apple-Museum, weil ich jegliche Dinge dementsprechend dort ausstellen möchte, die mit Apple zu tun haben. Ich habe nämlich eine ganze Reihe von Exponaten, die bei mir im Keller stehen oder auch auf dem Dachboden, die sehr exotisch sind, vom Newton bis zur Lisa, Apple II und auch einige Next-Geräte, also relativ interessante Apple-Produkte, und bin dann halt auf die Idee gekommen, mal in die Community zu fragen, was bei denen noch rumsteht, was sie vielleicht nicht mehr haben wollen, wo sie keinen Bezug haben, kein Interesse dran haben, da kam auch schon ein nettes Feedback. Nach der Anfrage hätte ich nicht gedacht, dass da so viel passiert. Und deswegen möchte ich hier nochmal in die Runde fragen, wenn irgendjemand einen alten Apple hat, den er nicht mehr möchte, irgendwelche Prospekte aus damaligen Zeiten oder Verpackungen etc., alles, was er loswerden möchte, wo er denkt, das ist in einem Museum gut aufgehoben, sich dann dementsprechend an meine Person zu wenden. Wir setzen dann die E-Mail-Adresse am besten in die Shownotes. Ich denke, das ist die einfachste Möglichkeit. Oder auf den anderen Kanälen mich antwittern. Also wer mit mir Kontakt aufnehmen will, da denke ich, findet er schon eine Möglichkeit zu. Und auf jeden Fall. Egal, was es ist, einfach mal fragen, ob ich es gebrauchen kann. Da bin ich so ziemlich für alles offen. Deswegen sage ich auch grundsätzlich Apple Museum. Das kann auch, das können auch Merchandising-Produkte sein aus damaligen Zeiten, was weiß ich. Ich habe jetzt von Hörern ein Prospektregal bekommen, wo einfach damals so aus Plexiglas Prospekte von Apple drin gestapelt worden sind, wo oben drüber quasi das Apple-Logo ist, hat in meiner Wahrnehmung logischerweise auch was in einem Apple-Museum zu suchen, und deswegen habe ich es auch dankend angenommen. Also jegliche Produkte, wo das Äpfelchen drauf ist, nehme ich gerne an. und werde dann demnächst, wenn genügend Exponate zusammen sind, auch das Museum in Niedersachsen, also in der Nähe von Göttingen, eröffnen.
Ja. Schön.
Ich mache auch mal Offline-Projekte, wer hätte das gedacht?
Er bewegt sich auch in der fremden Welt.
Ja, so in einer analogen Welt.
Genau, also wer da was hat, gerne Mailadresse, wie gesagt, steht in den Shownotes auf www.geektalk.ch. Meldet euch doch beim Tobi und sagt ihm, was ihr für ihn habt.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dieser Woche. Gegen Ende Woche, lieben Hörer, bekommt ihr noch eine neue Gadget-Folge. Da ist die dritte, soviel ich im Kopf habe. Das wird ganz spannend mit interessanten Gadgets. Wir werden ihr nicht leaken, aber hört doch mal rein. Und wir freuen uns da, wie auch hier, natürlich wie immer über euer Feedback.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Ja, manchmal kann ich sowas.
Ja.
Dann würde ich so sagen, liebe Hörer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.